Willkommen zu Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld. Immer mehr Menschen legen Geld an. Im Gegensatz zu früher werden dabei selten die klassischen Banken genutzt, sondern sogenannte Online-Broker. Welche Vor-, aber auch Nachteile diese haben, erklärt uns heute mein Kollege Andreas Danzer aus der Wirtschaftsredaktion. Bevor es aber losgeht, hier noch einmal der Aufruf, diesen tollen Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört, zu abonnieren. Wir freuen uns außerdem über eine gute Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt. Lieber Herr Danzer, hallo Andi.
Servus Alex.
Danke fürs Vorbeikommen. Wir haben uns ein sehr schönes Thema ausgesucht, zu dem du, glaube ich, auch schon mehrfach recherchiert hast. Darum habe ich dich heute spontan eingeladen, Frage und Antwort zu stehen. Erste Frage kommt einmal von mir. Kannst du uns zur Einleitung einmal in einfachen Worten sagen, was man eigentlich unter Online-Broker versteht und ob es da irgendeinen Unterschied zu einer Online-Bank gibt?
Ein Online-Broker ist eine Plattform, die es ermöglicht, Aktien, Wertpapiere oder Fonds zu kaufen und zu verkaufen. Man braucht dafür keinen Finanzberater und keine Bank. Das geht alles recht einfach mit einer App, in der man dann sein Depot hat. Also das ist alles recht ähnlich wie beim Konto bei der Hausbank, auf das man online ja auch über eine App zugreifen kann und mittlerweile schon fast jeder macht. Die Frage nach Unterschied zwischen Online-Broker und Online-Bank, die stellt sich nicht so richtig, weil es um zwei unterschiedliche Dinge geht. Also wie gesagt, beim Broker geht es um Wertpapiere, Aktien. Bei einer Online-Bank, die ist grundsätzlich ja nicht wirklich was anderes als eine klassische Bank, nur halt ohne Filialen, wo man physisch hingehen kann.
Du hast das Wort Depot kurz erwähnt. Vielleicht, ich meine, wir werden es schon einmal erwähnt haben, was es genau ist, aber in dem Zusammenhang sag bitte noch einmal.
Ja, also um Aktien verwahren zu können, braucht es eben dieses besagte Depot. Das ist ein Speicher, in dem die Wertpapiere lagern können. Früher hatten die meisten Investorinnen und Investoren ihr Depot bei der Hausbank. Das hat, wie du schon gesagt hast, sich mittlerweile ziemlich geändert und Online-Broker sind da ziemlich am Vormarsch. Also es ist grundsätzlich einfach das Konto, der Speicher, wo man seine Anlageassets liegen hat. Da hat sich natürlich auch viel getan, weil Fun Fact, bis spät ins 20. Jahrhundert hat man Aktien noch in physischer Form bekommen. Also sprich, ein Zettel war dann der Firmenanteil.
Ja.
Völlig unvorstellbar heute.
Es gab auch Fax und solche Sachen.
Richtig, gab es.
Ganz anders. Aber gut, jetzt sind wir bei den Online-Brokern und ich nehme mal an, die Anmeldung wird deshalb auch online und logischerweise nicht in einer Filiale passieren. Hast du dir angeschaut, was man für so eine Anmeldung braucht? Da werde ich ja wahrscheinlich einen Ausweis hochladen müssen oder so.
Ja, genau. Also es geht online eigentlich alles relativ schnell mit ein paar Klicks. Wichtig ist, dass man volljährig ist und uneingeschränkt geschäftsfähig. Dann hat man die Basisvoraussetzungen praktisch erfüllt. Man muss dann so Dinge angeben wie Name, Adresse, Geburtsdatum, Kontaktdaten und ja, und ein Ausweis wird hochgeladen. Ja, das ist es im Prinzip. Man zahlt dann Geld ein und los geht's.
Ja, es gibt ja eine Vielzahl von Online-Brokern, da werden wir auch gleich noch drauf zurückkommen. Was wären denn so die Basisfunktionen, die du jetzt von einem Online-Broker erwartest? Du hast schon gesagt, Aktien und ETFs vielleicht handeln. Was man dann mit einem Online-Broker machen kann?
Naja, das sind grundsätzlich die wichtigsten Voraussetzungen. Worauf man aber schauen kann, es geht auch darum, dass man mit der App gut zurechtkommt. Weil man wird keinen Spaß am Traden haben, wenn einen die App nervt.
Kennst du da ein Beispiel von einer App, die nicht so hübsch ist?
Ja und nein, aber da geht es ja um individuelle Präferenzen.
Ja, ja. Mhm.
Die großen Anbieter sind aber im Großen und Ganzen alle recht intuitiv aufgebaut. Da stellt sich dann mehr die Frage, gibt es genügend Auswahl von Produkten, mit denen man handeln möchte? Gibt es genügend Dinge, für die ich mich speziell interessiere? Und natürlich die große Frage nach den Gebühren.
Gebühren ist natürlich ein super Stichwort, aber bevor wir zu den Gebühren kommen, auch vielleicht um einen Vergleich zu machen, was sind denn jetzt die Online-Broker, die dir bei der Recherche aufgefallen sind? Was sind so die, weiß nicht, 4, 5 großen Namen?
Ja, die Auswahl ist wirklich riesig und es gibt aber online zum Glück ziemlich gute Vergleichsportale, die einen ganz guten Einblick geben. Die bekanntesten Namen und die auch in Österreich sehr beliebt sind, das sind zum Beispiel Flatex, Stardart, Trade Republic oder Easybank. Und die Liste von bekannten Namen geht dann aber trotzdem noch lange weiter.
Mhm.
Man kann sich aber dann anschauen, sozusagen um ein Gefühl zu bekommen, wer gut oder schlecht ist, unter Anführungszeichen, sind diese Anbieter von den Finanzaufsichtsbehörden zugelassen. Also in Österreich ist das die FMA. Und die gibt auch Warnungen zu unseriösen Anbietern aus. Die Liste von denen kann man sich auf der FMA-Website anschauen.
Da ist aber jetzt keine von denen von dir genannten dabei.
Nein, also nichts von dem, was ich sage, ist eine Empfehlung, aber das wäre ja wirklich unklug.
Ja, ja.
Und ja, in einem zweiten Schritt kann man sich auch anschauen, ob die Anbieter eine Banklizenz haben. Das ist vor allem bei der Absicherung wichtig und da geht es um die Einlagensicherung. Das heißt, wenn der Anbieter in Konkurs geht und das Geld weg ist, dann springt dir die Einlagensicherung ein. Sprich, die entschädigt dich bis zu einer Summe von 100.000 Euro.
Das heißt, 100.000, wenn ich über 100.000 auf einem Konto bin, dann bin ich quasi drüber und dann mehr oder weniger für diese Summe dann nicht mehr versichert.
Genau, das ist wie bei der Insolvenz von einer ganz normalen Bank.
Ja, zumindest da haben es Parallelen auch. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Faktoren, warum auch vor allem, glaube ich, viele junge Menschen sagen, gehe ich zur klassischen Bank oder nehme ich quasi einen von diesen Online-Brokern? Mein größtes Feedback aus dem Umfeld war und für mich dann schließlich auch, waren vor allem die Gebühren. Weil wenn man sich so anschaut, welche Gebühren man zahlt, speziell wenn man mit Aktien oder ETFs handelt, ist bei klassischen Banken ja enorm. Was sind denn so dein Gefühl nach oder was hast du gefunden? Kann man das vergleichen bei den einzelnen Banken, diese Gebühren? Kommt man bei einem Online-Broker normalerweise besser weg?
Ja, also wie du ganz richtig sagst, die Gebühren sind der ganz große Unterschied. Aber es geht halt auch um unterschiedliche Dinge. Ganz grob heruntergebrochen, bei einer Bank kannst du Beratung bekommen, bei einem Online-Broker gibt es das nicht. Wie viel will ich mich selbst mit dem Thema befassen, wie viel nicht? Da geht dann die Schere auseinander. Aber man muss sich halt dessen bewusst sein, bei einer klassischen Bank, wenn die eine Beratungsleistung oder ähnliches anbietet, da will sie Geld dafür. Sie will daran was verdienen. Und bei einer Bank, bei einer klassischen, kann es dann natürlich auch passieren, vor allem wenn man im Anfängerstadium ist und sich noch nicht so gut auskennt, dass man dann Produkte angedreht bekommt, wo halt vor allem die Banken großes Interesse da haben, diese zu verkaufen, weil sie eben gute Provisionen dafür bekommen.
Also da, glaube ich, hat jeder, der schon mal sich so einen Bankberater Termin geben hat lassen, die Erfahrung gemacht, dass dann für jeden Posten, den er quasi empfohlen kriegt, auch der Name der Bank oft steht, ja, weil das quasi so ein bisschen aus diesem Dunstkreis ist. Darum bin ich von diesen Empfehlungen privat auch irgendwann einmal abgeraten und möchte jetzt gar nicht sagen, dass sie absichtlich was Schlechtes empfehlen, aber so wie du sagst, sie empfehlen halt was, was quasi der Bank irgendwie entweder mit Provisionen oder mit guten Zinsen oder was.
Genau, ich will da jetzt da wirklich niemandem irgendetwas unterstellen, aber das liegt in der Natur der Sache.
Ja.
Es wäre sonst nicht klug von der Bank gegen das eigene Geschäft zu arbeiten.
Genau. Das heißt, bei den Gebühren ist mal ein guter Vergleichspunkt. Ich glaube, der zweite große Vergleichspunkt sind sicher einfach die Möglichkeiten, die ich habe. Ne? Also so, was ich so im privaten Umfeld immer gesehen habe, wenn ich schaue, also viele Banken, klassische, hatten am Anfang zum Beispiel gar keine ETFs. Und das war bei den Online-Brokern viel, viel breiter aufgestelltes Angebot. Hast du da irgendwie Erfahrungen, wo man da aus den Vollen schöpfen kann oder ähneln sich die Angebote mittlerweile?
Mittlerweile ähnelt sich das alles ziemlich. Also man kann sich's nicht mehr leisten, sozusagen keine breite Palette anzubieten. Und Aktien, Fonds, ETFs, diverseste gibt's eigentlich schon überall. Die Unterschiede kommen dann eher bei Sparplänen oder wie Trading Tools genau ausgestaltet sind oder wie viele und welche Analysen zur Verfügung gestellt werden. Also das ist sozusagen das tiefergehendere Angebot, macht dann eher den Unterschied.
Weil du das auch gesagt hast, natürlich mit der klassischen Bank, dass die auch eine Beratung haben. Das war ja, glaube ich, für viele früher auch so ein Punkt. Na, da kann ich, wenn ich Fragen habe oder wenn es ein Problem gibt, habe ich zumindest eine Ansprechperson. Ich meine, irgendeinen Kundenservice haben die Online-Broker wahrscheinlich schon auch. Aber was jetzt natürlich vielleicht noch so der große Unterschied ist, aber bitte korrigier mich, ist, kann ich einen Online-Broker auch statt meiner Hausbank nehmen? Also du hast jetzt natürlich gesagt, man kann traden, aber würdest du jetzt einen Online-Broker als normales Gehaltskonto verwenden?
Naja, da kommen wir wieder zu dem Punkt, dass das zwei unterschiedliche Dinge sind. Also natürlich gibt es Online-Broker, die mittlerweile auch ins klassische Bankgeschäft eingestiegen sind, wo man beides in einem vereinen kann oder auch umgekehrt Online-Banken, die dann das Trading-Geschäft aufgenommen haben etc. etc. Aber da gibt es jetzt nicht die klassische Antwort, ob man das sollte oder nicht sollte. Da geht es halt darum, wie ist es preislich ausgestaltet und wo möchte man was machen. Sozusagen hat jetzt der Online-Broker die bessere App zum Traden als die Online-Bank oder was weiß ich, dann kann man das aufteilen. Das geht meiner Meinung nach den individuellen Bedürfnissen und sind einfach zwei sehr unterschiedliche Dinge. Darum kann man das nicht so wirklich in einen Topf werfen.
Ja, also ich glaube auch der Klassiker ist einfach, du hast deine Hausbank, das ist praktisch dein Gehaltskonto und dann
jegliche Trades machst dann vielleicht über einen Online-Broker, weil der vielleicht die besseren Gebühren hat oder die geringeren Gebühren.
Ja, genau. Und da laufen ja dann auch so von den täglichen Ein- und Ausgaben, die am klassischen Gehaltskonto laufen, die hat man wahrscheinlich immer schon da auf dem Konto, wo man sie hat und will das bewusst trennen von dem Aktien-Gamble.
Was es zum Teil ja ein bisschen ist, ja. Andi, wichtiger Punkt, die Gebühren. Kannst du uns da ein bisschen eine Einschätzung geben? Wo bewegen wir uns da?
Ja, die sind tatsächlich sehr wichtig und die sollte man sich im Vorfeld genau anschauen, weil Gebühren sind beim Trading die Fixkosten und die können den eigenen Erfolg ziemlich beeinflussen. Und es gibt ein paar Gebühren, die recht gute Indikatoren sind für das Depot bzw. für den Broker und was dafür und was dagegen spricht. Also da wäre zum Beispiel einmal die Ordergebühr, also die Kosten für Transaktionen, die anfallen. Zum Beispiel, wenn ich mir jetzt eine Aktie von der Alex Amon AG kaufen will, und dann kann ich mir anschauen, was es kostet, diese Aktie zu kaufen. Und vor allem, wenn man anfangs mit eher geringeren Summen handelt, dann kann die Ordergebühr ziemlich ins Gewicht fallen, weil die Aktie muss das ja auch erst einmal wieder reinverdienen. Und aus diesem Grund sollte die Ordergebühr niedrig sein. Sprich, das spielt einem in die Hände, wenn die nicht so hoch ist.
Deshalb wird auch oft, glaube ich, abgeraten, jetzt zu viel mit kleinen Beträgen zu handeln, weil diese Ordergebühr natürlich ein Fixbetrag ist, ne? Und wenn das irgendwie 15 Euro sind und ich kaufe nur um 200, ist natürlich prozentuell viel höher, als wenn ich 2000 Euro kaufe.
Ganz genau. Und es gibt auch ein Sprichwort, das heißt, hin und her macht Taschen leer. Sprich, wenn man viel hin und her schiebt, dann kann es sein, dass selbst gute Gewinne durch die Gebühren aufgefressen werden. Und es gibt aber bei vielen Anbietern auch Flatrate-Tarife, da kann man dann so viel hin und her schieben, wie man will. Und die sind auch ziemlich transparent. Aber man muss sich das einfach im Einzelfall anschauen. Dann ebenfalls wichtig ist die Depotgebühr und die sollte auf jeden Fall kostenlos sein, weil wir sind mittlerweile im digitalen Zeitalter angekommen und die wäre sozusagen nur dafür da, dass man zahlt, dass man ein Depot haben darf. Es ist meiner Meinung nach so ein bisschen vergleichbar mit der unbeliebten Servicegebühr bei Mobilfunkanbietern. Ja. Aber ja, zumindest bei Online-Brokern setzt man darauf, dass die Depotgebühr eher kostenlos ist. Und dann sind noch zwei weitere Punkte, die eine Inaktivitätsgebühr, sprich manche Anbieter verlangen Geld, wenn man länger nichts macht. Und es kann sein, dass Gebühren anfallen, wenn man an internationalen Börsen handelt. Und mit diesen vier Indikatoren, wenn man sich die anschaut und vergleicht, dann sollte man eigentlich schon ein ganz gutes Gefühl bekommen, was für einen passt und was nicht.
Ja, und eben, ich glaube, du hast es eh gesagt, also die laufenden Gebühren, die man halt auch für jeden Posten meistens hat, wenn man die zusammenrechnet, also ich kriege immer so eine Jahresabrechnung, da wird da ja zum Teil richtig schlecht. Also das ist schon richtig unangenehm zum Teil. Darum finde ich, also dieser Gebührenvergleich am Anfang ist das Um und Auf einfach bei der Entscheidungshilfe.
Ja, genau.
Wir haben es schon einmal angeschnitten, aber ich sage es vielleicht jetzt noch einmal, weil es vielleicht viele interessiert. Das Thema Kundensupport. Wenn ich jetzt dann ein Problem habe mit, weiß ich nicht, dem Online-Broker meiner Wahl, irgendeinen Kontakt wird es geben, damit ich Fragen stellen kann.
Ja, genau. Also einen Kundensupport gibt es schon. Bei Online-Brokern geht es da aber eher um Probleme technischer Natur. Also man darf das nicht mit Beratung verwechseln. Ich kenne das von einem großen Anbieter, wo der Kundensupport gut funktioniert hat. Da ist es aber auch um ein technisches Problem gegangen. Und ja, also wenn man Beratung möchte, dann sollte man sich vielleicht doch, wie gesagt, ein etwas anderes suchen.
Ich glaube, das sind ja so die großen Hürden. Ne? Also gerade für Leute, die wahrscheinlich länger bei Banken gewesen sind, sind einfach so die offenen Fragen. Habe ich Beratung, was du beim Online-Broker nicht hast? Das ist quasi keiner, der so diese Einführung gibt, diese sanfte, damit du in diese Welt eintauchst.
Da gibt es aber auch im Internet sehr viele gute Seiten und Tutorials.
Ich glaube auch, dass man sich da einlesen kann. Ich meine, in Österreich nicht unwesentlich ist natürlich noch die Kest. Die haben ja manche abgeführt, manche nicht. Ist es so, dass mittlerweile man sich darum eigentlich keine Sorgen mehr machen muss oder doch?
Man kann da schauen, ob der Broker steuereinfach ist. Das bedeutet, ob es einen Sitz oder eine Niederlassung in Österreich gibt. Wenn das so ist, dann müssen sich Anlegerinnen und Anleger nicht um die Steuern kümmern, weil dann erledigt es der Broker automatisch und führt automatisch die Käste ans Finanzamt ab.
Ja, also ich glaube, Flatex hat es eh immer schon gehabt. Bei Bitpanda, glaube ich, die haben es irgendwann eingeführt, wenn man die jetzt auch noch dazu nehmen will. Aber
ja, im Kryptobereich hat es ja auch die Gesetzesänderung gegeben. Und da wird es auch so. Aber Krypto hängt diesbezüglich natürlich noch etwas hinten nach, weil eben alles so neu, die Gesetzgebung neu. Aber so vom klassischen Aktienwertpapierhandel, da wird im Großen und Ganzen die Cast automatisch abgeführt und man muss sich da nicht großartig Gedanken machen.
Mhm. Genau. Ja, also das Thema Kryptobörse wollte ich jetzt auch nicht reinnehmen, weil ich finde, das ist dann auch wieder ein eigenes Thema.
Da geht es dann sehr schnell, sehr weit und wir machen ganz ein neues Fass auf.
Genau. Das ersparen wir uns heute. Wir reden stattdessen nochmal kurz. Du hast jetzt ist es schon, glaube ich, 2 oder 3 Wochen her, ich glaube 2 Wochen, dem N26-Gründer Valentin Stalf geredet. Kannst du dich erinnern, mit welchen Problemen haben Online-Banken zu kämpfen? Hast du ihn da gefragt?
Ja, also man kann nicht verallgemeinern, welche Probleme alle Online-Banken sozusagen haben.
Aber beziehungsweise
ich würde es mir nicht anmaßen wollen, aber N26 hat ziemliche Probleme gehabt mit Geldwäschebekämpfung und der Prävention von Finanzkriminalität. Deswegen hat die BaFin, die deutsche Finanzaufsicht, denen jetzt auch einige Jahre sehr strenge Auflagen gegeben. Sie durften nur zu einem gewissen Grad wachsen, sprich Neukundinnen und Neukunden annehmen. Und das fällt einem jungen Unternehmen, das ziemlich zieht, sozusagen, dann schon auf den Kopf. Und ja, da hat der Valentin Stalf dann auch selbst gesagt, sie hätten da viel früher mehr investieren sollen und dass das Thema einfach wirklich sehr, sehr kompliziert und komplex ist. Und jetzt vermute ich einmal, wenn es denen so geht, wird es anderen wohl auch schon so gegangen sein. Und auch andere werden Probleme beim Thema Geldwäsche und Finanzkriminalitätsbekämpfung gehabt haben. Aber das dichte ich jetzt hier niemanden an.
Nein, es ist ja auch, glaube ich, ein neuer Markt gewesen und ich glaube, da sind viele auch damit der Herausforderung gewachsen. Ich glaube aber auch, dass viele werden vielleicht auch Ältere, die jetzt eben die klassischen Banken gewohnt sind, dann vielleicht auch sich gefragt haben, was ist das eigentlich? Ne? Und ich meine, auch Kryptobörsen waren jetzt immer wieder von diversen Skandalen begleitet. Ich finde jetzt so, die meisten Online-Broker sind jetzt nicht viel negativ aufgefallen. Also es gab natürlich diese Dinge, aber ich glaube, man kann sich mittlerweile jetzt ohne da zu sehr was zu versprechen, aber ich habe so das Gefühl, die großen Online-Broker sind jetzt so in einem Stadium, wo man sich schon darauf verlassen kann, dass da ganz normal arbeiten kann wie mit einer klassischen Bank.
Ja, genau. Also da sind jetzt von unternehmensseitig die ganz großen Skandale ausgeblieben. Und es gibt ja auch zahllose Bewertungen im Internet und Reviews. Und man kann sich da dann schon seiner Sache eigentlich sicher sein, wenn man mit denen arbeitet.
Genau, und ich finde auch immer, das eigene Umfeld ist ja auch immer so ein bisschen ein Gradmesser. Ne? Wenn man ein paar Leute hat, die schon Erfahrungen haben, ich hole mir da auch immer gern Input.
Ja,
eben
klar,
auch in Sachen Kundensupport reagieren die, ist es verlässlich, wenn die Überweisungen pünktlich macht und so. Und da habe ich auch gute Erfahrungen gemacht. Hat da Herr Stalf vielleicht auch noch was gesagt, was mich persönlich interessiert, zum Anlageverhalten der Österreicherinnen und Österreicher? Ist ihm da was aufgefallen?
Ja, also er hat den Klassiker sozusagen unterstrichen, dass die Leute im deutschsprachigen Raum sehr risikoavers sind, dass große Spekulieren hier nicht passiert. Es ändert sich seinen Angaben zufolge mittlerweile ein bisschen und die Österreicherinnen und Österreicher werden aufgeschlossener. Das hängt natürlich auch mit der hohen Inflation der vergangenen Jahre zusammen, weil man sich zwangsweise mehr damit befasst hat, mit, oje, mein Geld wird aufgefressen, ohne dass ich irgendwas mache. Aber nichtsdestotrotz ist das alles noch sehr verhalten, sehr ruhig. Und man könnte sagen, wenn man will, man kennt es ja, dass Leute beim Kuchen sagen, aber ich möchte bitte nur ganz ein kleines Stückerl. Das sind sozusagen die Österreicher am Aktienmarkt.
Okay, ein schöner Vergleich. Das trifft sich auch eher mit meinen Erfahrungen, aber so wie du sagst, die Inflation, wenn natürlich, du weißt, dein Konto bringt was 0,001 und wenn es dann irgendwo einen Fixzins von 2% kriegst und die Inflation ist bei 6 oder so, dann ist das natürlich, möchte man fast risikobereiter sein, aber es ist natürlich, also was mir auch aufgefallen ist beim Online-Broker, wo ich war oder ich bin, da musst du ja 1000 Häkchen dann auch setzen, dass du quasi dir bewusst bist, dass das quasi Aktienhandel ist und das Geld natürlich auch weg sein kann, wenn du Pech hast.
Natürlich, das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, den haben wir am Anfang noch gar nicht angesprochen. Vor allem, wenn man am Anfang seiner Trading-Karriere steht, sollte man keinesfalls Geld einsetzen, auf das man angewiesen ist. Da ist es wirklich wichtig, sozusagen Spielgeld mehr oder weniger zu nehmen. Also man darf nicht in seinen finanziellen Grundfesten erschüttert werden, wenn das weg ist oder sich der Wert halbiert oder sonst irgendwas. Da kann man ja mit geringeren Summen anfangen, mal ein bisschen schauen, ein bisschen probieren, aber nicht zu viel riskieren am Anfang.
Also ich glaube auch, da sollte man sich einmal die ersten Sporen verdienen, auch wenn so ich sage mal, täglich auf dem Aktienkurs schauen ist auch nicht gesund, weil das, diese Schwankungen, die es da gibt, die können dann sehr oft Kopfschmerzen irgendwie verursachen. Und wenn man dann mal eine Krise durchlebt hat, dann weiß man auch viel mehr als nachher.
Ja.
Weil natürlich dann irgendwie im schlechtesten Moment alles verkaufen und am höchsten Punkt kaufen ist auch so ein Anfängerfehler, glaube ich, den jeder mal macht, damit er dieses Learning auch mitnimmt.
Ja, die Angst, dass man etwas verpasst und dann verpasst man eigentlich einiges.
Genau, und so aus dem Bauch raus einfach sagen, ich investiere da jetzt, hat sich auch noch selten als weise erwiesen. Aber eh so, wie du gesagt hast, einfach auch informieren, weil, wie gesagt, die Online-Broker sind dafür nicht zuständig, da eine Beratung anzubieten.
Ja, und auch so eine Faustregel ist, die man immer wieder hört, man sollte in nichts investieren, das man nicht versteht.
Genau.
Also man sollte schon grundsätzlich ein bisschen Ahnung haben, was man da macht.
Genau. Also in irgendwelche Firmen, weil man gehört hat, das ist cool, ist vielleicht auch vielleicht schwierig. Auf jeden Fall, was mich jetzt abschließend auf jeden Fall noch interessieren wird, mit deinem Wissen, was du jetzt hast, ein neues Konto, wir haben jetzt schon gesagt, ne, klassische Bank unterscheidet sich vom Online-Broker in mehreren Punkten, aber jetzt, du bist ja wahrscheinlich wie die meisten Österreicher oder wahrscheinlich fast alle Österreicher Volljährigen bei einer Bank. Hast du oder nutzt du einen Online-Broker oder würdest du quasi jetzt mit dem Wissen, das du hast, relativ sorgenfrei zu sagen, ja, ich eröffne da ein Konto?
Ja, letzteres. Also ich nutze einen Online-Broker und für mein Wissen, ich beschäftige mich halt regelmäßig mit den Themen, behaupte jetzt natürlich nicht, dass ich der große Experte bin, aber meiner Meinung nach reicht es, dass ich nicht auf Beratung von einem Bankangestellten angewiesen bin und ja, habe deswegen ein Online-Broker-Konto eröffnet. Und das andere bei der Hausbank, das es seit Ewigkeiten gibt, gibt es natürlich auch noch.
Also das wäre auch meine Erfahrung. Ich habe zum Beispiel bei beiden einmal Einzelaktien gekauft und dann die Gebühren verglichen. Und ich schätze mal, es wird bei vielen Hausbanken gleich sein, ohne es jetzt genau zu wissen. Aber Einzelaktien bei der Hausbank kann ich nicht empfehlen, aus eigener Erfahrung. Da fressen dich die Gebühren. Andi, vielen Dank für deine Einblicke. Ich bin ganz sicher, wir werden zu dem Thema auch noch einiges von dir lesen über die nächsten Monate und Jahre. Bin gespannt, was sich am Markt tut. Ich meine, so schnell bewegt er sich ja nicht. Aber ich meine, Interviews mit den diversen Herrschaften aus der Szene werde ich künftig auch sehr, sehr gerne lesen.
Und ich führen.
Ja, genau. Danke dir, Andi. Ich würde abschließend noch sagen, Online-Broker haben auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung, allein wenn man sich die Gebühren oder eben auch ansieht, dass sie oftmals ein größeres Portfolio haben als die klassische Hausbank, speziell jetzt was den Bereich ETFs betrifft. Also gern mal reinschauen, vielleicht eben auch überlegt, ein paar Videos anschauen, Vergleiche und im eigenen Umfeld fragen, was da an Empfehlungen reinkommt. Und wenn man das Spielgeld, wie wir gesagt haben, hat, dann einfach mal probieren, ob es einem taugt. Vielen Dank euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen. Wenn ihr jemanden kennt, von dem ihr glaubt, dass er oder sie von Lohnt sich das profitieren könnte, dann freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Gebt uns auch gerne eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Feedback und Fragen schickt ihr uns am besten an podcast@derstandard.at. Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth und Tobias Holub. Ich bin Alexander Amon. Ciao und bis bald.